BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser am Mikrofon, und heute bin ich auf der sicheren Seite. Sollte mir mal nichts einfallen, habe ich jemand, der mir einflüstert. Einem Souffleur habe ich heute bei mir zu Gast bei unserem Ratsch. Bei Habe die Ehre, es ist Michael Mader, und sein Arbeitsplatz ist noch kleiner als hier unser Studio, aber er arbeitet in der ersten Reihe in der Staatsoper und trotzdem sieht ihn von den Zuschauern niemanden. Er ist nämlich Souffleur, oder wie es richtig heißt, Maestro Suggeritore. Was dieser Beruf alles in sich hat und wie wichtig er ist für jede Aufführung und wie viel Applaus er manchmal bekommt oder auch nicht und wie schön das für uns Zuschauer ist, dass wir wissen, jetzt nach dem Ratsch, da ist einer, der aufpasst, dass alles funktioniert. Darüber unterhalten wir uns die nächsten 2 Stunden. Ich freue mich auf meinen Gast und ich freue mich, wenn Sie auch Interesse an unserem Ratsch haben. Habe die Ehre, sage ich zu Michael Mader. Schön, dass Sie da sind, vom Souffleurkasten ins BR Heimatstudio.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir und natürlich vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich immer schön, wenn man auch mal raus kann und ein bisschen was über seinen Beruf erzählen kann, speziell über diesen sehr speziellen Beruf.
Und das ist einer der ungewöhnlichsten Berufe, die es im künstlerischen Bereich gibt. Jemand, der eigentlich, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, beim Maestro Suggeritore, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja, und den niemand wahrnimmt. Eigentlich haben wir da einen vergleichbaren Beruf. Keiner sieht uns,
aber viele hören uns, Gott sei Dank, oder hören uns auch nicht. Also ich sage mal, gut ist immer, wenn es nur die Bühne hört und nicht der Zuschauer. Aber natürlich, es ist vergleichbar.
Und ich kenne ja den Souffleurkasten, den legendären, nur aus so alten Filmen, auf so Hans-Moser-Filmen, wo dann im Burgtheater irgendwas ist. Da sitzen Sie wirklich in so einem Kastel drin?
Wir sitzen wirklich in einem Kastel. Also es ist oben so ein Deckel drauf, wo wir dann auf die freie Sicht auf die Bühne haben.
Also wie so eine Muschel sieht man es oft?
Ja, die Muschel war natürlich früher. Heute wird es natürlich meistens an die Bühnenbilder angepasst oder es wird farblich angepasst ans Bühnenbild oder auch von der Form her. Aber wir versuchen natürlich immer, dass er dementsprechend groß genug ist, damit wir auch unsere Arbeit gut verrichten können da drin.
Wie groß ist denn das Kastel? Sie sind jetzt auch ziemlich groß. Sie sind ja bestimmt über 1,80
Meter. Ja, also oben sieht man natürlich nicht viel. Oben ist es so 1 Meter Breite. Mhm. Und dann haben wir so eine Öffnung von circa 40 Zentimeter mal 1 Meter. Aber unten haben wir in München an der Oper sehr, sehr viel Platz. Also da ist es schon sehr luxuriös, muss man sagen.
Sie brauchen aber viel Platz. Sie haben ja nicht nur die jeweilige Oper im Kopf, im Herzen, sondern Sie brauchen ja diese gewaltige Partitur und auch andere Dinge.
Ja, ja, wir haben natürlich vor uns den Klavierauszug liegen. Dann arbeiten wir noch mit 2 Monitoren, wo wir den Dirigenten ständig sehen und können uns auch noch das Orchester hinzuschalten, quasi über die Mithöranlage, damit wir das Orchester auch noch besser hören und dann mit den Sängern das alles abstimmen können.
Was macht denn der Souffleur? Vom Theater kennt man es, dass er einflüstert, wenn jemand einen Texthänger hat. Bei der Oper ist es was ganz anderes.
Ja, also da ist unser Job natürlich jetzt in der Oper schon sehr, sehr viel umfangreicher. Also natürlich helfen wir auch mit Text. Aber was wirklich dazu kommt, wir geben den Sängern alle Einsätze. Wir schauen, dass sie immer in der Spur bleiben, wenn sie mal ein bisschen zu langsam sind oder zu schnell sind. Dann versuchen wir das sofort wieder einzurenken, damit das Werk einfach weiterläuft. Und dann der nächste Punkt in der Oper ist natürlich, die Musik läuft immer weiter. Mhm. Also im Schauspiel kann man vielleicht mal eine kleine Kunstpause machen, wenn der Schauspieler den Text nicht mehr weiß. In der Oper ist die Kunstpause aber verheerend, weil die Musik läuft einfach weiter. Also da muss man den Sänger sofort wieder reinbringen. Und das bedarf schon einer besonderen Konzentration natürlich auch die ganze Zeit.
Und wie schafft man das? Oder dass es die Zuschauer merken? Weil jeder von uns kennt es, man hat mittendrin mal einen Hänger.
Ja, und das ist natürlich dann, sage ich mal, mein Job. Also, dass man halt versucht, es so unhörbar wie möglich dann zu retten, die Situation. Es lässt sich natürlich auch nicht immer vermeiden. Also es gibt sicher Situationen, wo man auch mal hörbar ist, aber dann in dem Fall ist es dann auch egal, weil dann sagt man, okay, die Vorstellung muss weitergehen. Dann hat man mich halt mal gehört. Ist so.
Aber wie machen Sie das? Singen Sie dann kurz was an oder stimmen Sie was an mit einer Stimmgabel?
Ja, es kommt schon vor, dass ich dann auch mal kurz eine Phrase ansinge. Also wenn ich zum Beispiel jetzt merke, der Sänger hat den kompletten Hänger, dann und setzt nicht ein, obwohl ich ihm schon den Text souffliert habe, dann singe ich auch mal eine Phrase an. Und dann merken sie das natürlich meistens sofort und steigen dann mit ein.
Wie nett. Das ist wirklich, dass sie sozusagen das überbrücken gleich und dann kann man einstimmen. Ja, dann ist der Hänger weg.
Genau, und dann ist der Hänger weg und hoffentlich hat es keiner so gemerkt, weil es sind ja immer nur so eine Sekunde vielleicht. Also fürs Publikum geht es so schnell vorbei, dass ich sag mal, da muss jemand die Stücke dann schon sehr, sehr gut kennen, dass es auffällt.
Aber Sie sitzen zwischen Bühne und Orchestergraben. Das ist sowas, als ob Sie der Vordirigent sind. Oder Sie, bei Ihnen laufen ja, wie man gerade gesagt haben, alle Fäden zusammen.
Ja, also wir sind, also in meiner Abteilung jetzt an der Staatsoper, sind wir alles ausgebildete Dirigenten und dirigieren eigentlich auch für die Sänger die ganze Oper mit und geben ihnen alle Einsätze. Und wir sind einfach näher dran und wir haben natürlich den direkten Draht zu den Sängern. Der Dirigent hat natürlich das große Ganze über und hat die Hauptverantwortung. Aber wir versuchen eben mit unserer Unterstützung den Dirigenten einfach auch zu unterstützen, dass er weiß, er hat da vorne jemand, der passt auf die Sänger auf, der schaut, dass das alles in der Spur bleibt und gleicht auch eben mal aus, wenn etwas passiert. Weil wenn der Dirigent anfangen würde zu singen, dann wird es dann doch jeder merken.
Also Sie sind Bindeglied zwischen allem, zwischen Bühne, zwischen Orchester und Dirigent und Publikum.
Genau, also wir sehen uns wirklich so als Bindeglied dazwischen, weil wir einfach genau in der Schnittstelle dazwischen sitzen eben.
Was für ein interessanter Beruf. Wie Sie überhaupt zu Fleur geworden sind, weil Sie ja selber gerade erwähnt haben, man muss ausgebildeter Dirigent sein. Und Sie dürfen ja nie einen Hänger haben, das kommt ja auch dazu.
Ja, das wäre schlecht. Also wenn ich einen Hänger hätte, dann wäre es schlecht, weil dann hätte man ein Problem, sagen wir mal so.
Also Sie können Operette, Sie können Oper, Sie können dirigieren, Sie können singen. Sie haben eine große Musikerkarriere auch.
Ja, also ich habe Dirigieren studiert. Dirigieren und Klavier.
In Innsbruck, Sie sind ja Innsbrucker.
Genau, ich bin gebürtiger Innsbrucker und habe dort dann studiert und habe dann mein erstes Engagement am Tiroler Landestheater gehabt. Also ich habe schon während dem Studium angefangen, im Extrachor zu singen, wo ich immer sage, das war schon eine große Bereicherung, weil einfach mal auf der Bühne zu stehen und zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn man auf der Bühne steht und man bekommt zum Beispiel von einem Dirigenten keine Hilfe.
Ach, da können Sie sich jetzt besser reinfühlen.
Genau, und deswegen kann ich es immer sagen, ich bin auch schon auf der anderen Seite gestanden. Ich weiß, wie es sich anfühlt und das war schon eine große Bereicherung damals. Und dann habe ich eben die Chance gehabt, weil Brigitte Fassbender war damals Intendantin in Innsbruck und dann bin ich einfach mal, habe ich mir einen Termin geben lassen bei ihr und bin einfach mal hin, so die jugendliche Frechheit.
Geht man sich heute gar nicht mehr trauen, gell? Nein, zu einem großen Star.
Zum großen Fassbender.
Also ich stehe jetzt einmal gerne.
Ja, aber das war so, da war man unbekümmert und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Und dann war ich bei ihr und dann hat sie, ja, es ist ein bisschen schwierig, es ist gerade keine Stelle frei. Okay. Ich war aber trotzdem nebenbei immer eben so am Theater tätig.
Da waren Sie noch Student?
Da war ich noch Student. Und dann war ich mit dem Studium fertig und dann kam eben ein halbes Jahr später ein Anruf vom Theater. Ja, sie würden jetzt jemanden brauchen für ein Musical, das Musical Gypsy, zum Soufflieren, ob ich das machen würde. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht, mache ich, weil ich will ja auch eine feste Stelle haben, ich will ja arbeiten. Und so ging es dann los und dann habe ich eben dann Gypsy souffliert und dann hat mich Fassbender ins Büro bestellt. Ich sage, also Herr Mahler, ich würde Sie jetzt fest engagieren. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist, Sie wissen, ich bin ja Dirigent. Und dann hat sie gesagt, ja. Machen Sie jetzt mal, sind Sie mal da und dann schauen wir. Und dann ging das eigentlich weiter und dann kam ich auch zum Dirigieren. Habe dann relativ viel auch dirigiert in Innsbruck, habe dann korrepetiert auch, habe souffliert. Also ich habe eigentlich so eine ganz klassische, sagen wir mal, Karriere begonnen. Unten angefangen und nach oben gearbeitet.
Es ist aber erstaunlich, dass Sie ja auch beide Seiten kennen, nicht erstaunlich, sondern großartig, dass Sie beide Seiten kennen, dass Sie genau wissen, wie sich ein Künstler auf der Bühne fühlt. Sie wissen genau, worauf ein Dirigent achten muss und Sie kennen natürlich dadurch auch alle Stücke. Sie müssen es ja genauso erarbeiten wie die Sänger auf der Bühne. Sie müssen ja, wie Sie gerade erzählt haben, zur Not singen können und müssen auch von Ihrem Souffleurkasten raus ein bisschen wacheln können, ein bisschen Zeichen geben können, worauf es ankommt.
Also wir arbeiten uns, sagen wir mal, die Opern wie ein Dirigent. Also man studiert das Werk, wie ein Dirigent das Werk studiert, damit man wirklich alle Klippen kennt, alle schwierigen Einsätze kennt und dass man eben wirklich auch damit dirigieren kann und die Einsätze geben kann. Und deswegen bin ich eben, um diese Erfahrung auch im Chor gesungen zu haben, eben wirklich sehr, sehr froh, weil auf der Bühne zu stehen, alles auswendig zu singen, und dann kommt mal so ein Punkt, wie war die nächste Stelle, wie war das, mein Gott, es fällt mir nicht ein. Und wenn man jetzt so, wenn man jetzt Solist im Chor hat, man natürlich, okay, da sind dann doch noch ein paar andere, aber als Solist, die Solisten haben diese Momente natürlich auch. Und das sind dann genau diese Momente, wo wir dann im Kasten schon mal so einen Blick bekommen, wo sie zu uns hinschauen, und dann weiß man schon, okay, jetzt ist Hilfe nötig.
Ah, beruhigend, Iri. Summen Sie dann auch unten ein bisschen mit? Nein, das wird man hören. Haben Sie ein Mikrofon? Nein.
Nein. Wir machen alles analog. Mhm. Wirklich noch alles analog, und das funktioniert am besten.
Man merkt als Zuschauer aber gar nicht so, dass die Künstler so viel Augenkontakt mit Ihnen haben. Das ist ja auch eine hohe Kunst.
Ja,
es ist. Ins Publikum zu schauen, genau, zu singen und dann mit einem Auge zu Ihnen runterzuschielen.
Genau, es ist dann vielleicht nur dieses eine Auge, was so ein Blick ist. Und da müssen wir natürlich auch immer bei den Sängern voll dabei sein, weil man weiß nie, wann dieses eine Auge eben kommt. Weil das kann bei einer Vorstellung mal gar nicht sein und bei der nächsten Vorstellung aber 10-mal. Also man hat es nie im Griff, weil es ist ja auch immer Tagesform von den Sängern.
Das heißt, Sie müssen, es sind ja nicht nur Solisten auf der Bühne, Sie müssen jeden Künstler, jede Künstlerin im Blick haben.
Ja, eigentlich schon. Und dann auch noch bei vielen Stücken den ganzen Chor. Weil unser Chor ja natürlich sehr viele Werke singt und die auch natürlich, jetzt sage ich mal, auch viel zu tun haben oft, und dann helfen wir dem Chor natürlich auch. Und da schaut man dann auch, dass der Chor die Einsätze bekommt, auch Text bekommt, damit sie natürlich sicher ihre Partien alle singen können.
Da müssen die ja hochkonzentriert sein während der Vorführung, während der Vorstellung.
Ja, also sagen wir mal, wenn es jetzt so ein Parsifal oder ein Tristan, dann ist es auch mal 5 Stunden Hochkonzentration, ohne Abschalten.
Nachdem wir hier aus dem Nähkästchen, aus dem Souffleurkasten plaudern, natürlich ist in künstlerischen Situationen, es ist ja auch live, es sind immer Fehler, aber als Zuschauer merkt man es eigentlich fast nie. Ich wüsste jetzt nicht, wann mir ein Hänger aufgefallen wäre in den letzten Jahren. Wie kann man das ausbügeln? Sie haben uns ja gerade erklärt, bei einem Theaterstück kann man ein bisschen improvisieren, da kann man dann den Text buchstäblich einflüstern. Aber zum Beispiel bei einer Oper geht ja der Gesang, also die Musik geht weiter und der Gesang stoppt für einen kurzen Moment. Wie bügelt man das aus?
Ja, das sind natürlich, sag ich mal, das sind immer so die unangenehmsten Momente natürlich, weil man eben weiß, die Musik läuft weiter. Aber man bügelt es, also wie soll ich sagen, man bügelt es eigentlich aus, das ist ein Automatismus.
Mhm. Formen Sie dann selber so den Text oder geben Zeichen?
Ja, wir geben dann Text natürlich. Also das ist auch wieder verschieden. Es gibt viele Sänger, die können zum Beispiel sehr gut Lippen lesen. Also es gibt Sänger, die lesen wirklich von den Lippen ab, welchen Text man ihnen gibt. Andere muss man wirklich akustisch ansprechen, damit sie reagieren. Aber wir versuchen natürlich immer, das im Vorhinein, wir müssen sie immer im Vorhinein schon klären. Mhm. Also wir müssen immer, bevor der Moment eigentlich einsetzt, müssen wir ja schon die Unterstützung geben. Also wir müssen vorausdenken und trotzdem aber auf das reagieren, was passiert.
Ja klar, wenn es passiert, ist es ja schon zu spät, eben. Da können Sie nichts mehr machen.
Genau, dann kann man zwar noch im Nachhinein eingreifen und versuchen, dass es dann richtig weitergeht, aber im Normalfall müssen wir immer schon vorher eingreifen. Und das ist natürlich, man kennt die Sänger natürlich auch und man merkt dann schon auch einer gewissen Mimik oder so. Also spürt man schon, da ist jetzt vielleicht Hilfe notwendig, weil man sie einfach kennt und weil man spürt. Also ich sag mal, der Beruf hat auch sehr viel mit Intuition zu tun und mit sehr viel Einfühlungsvermögen natürlich auch.
Dann sind Sie aber auch bei allen Proben dabei.
Ja, wir sind bei allen Proben. Also es gibt bei uns an der Oper keine Probe, wo wir nicht dabei sind. Also wir decken immer alle Proben komplett ab, damit wir eben auch die Leute natürlich gut kennen.
Kennenlernen.
Ich meine, die meisten kommen ja auch öfter zu uns, die kennen wir dann schon. Aber natürlich sind wir immer dabei und wissen da dann schon, okay, bei der Stelle hat die oder der immer vielleicht ein bisschen Probleme, da müssen wir schon mal aufpassen und so. Das sind so die Kleinigkeiten, die notiert man dann schon mal im Klavierauszug auch. Da wird dann schon mal eingeschrieben, Achtung.
Namen nennen wir jetzt keine, aber...
Ja, Namen, aber wir haben sehr, sehr viele alte Klavierauszüge noch bei uns. Wo dann natürlich auch noch drinnen steht, eben Fassbender zum Beispiel oder Gruber Rober oder einen haben wir, da steht auch noch Domingo drin. Also das sind dann auch schöne Erinnerungen, wenn man das liest und dann sieht man,
ist
okay.
Was Kostbares, was
ja,
Sie da
ist
haben.
Sehr was
das
Kostbares.
Ist ja wie ein Archiv.
Eigentlich schon, ja.
Aber das ist für die Künstler, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr beruhigend. Sie gehen natürlich auch vor der Aufführung in die Künstlergarderoben und besprechen sich auch nochmal mit den Darstellern, mit den Sängern.
Genau, das ist eigentlich so ein Ritual, dass man vor jeder Vorstellung einmal durch alle Garderoben geht, zu den Sängern geht und nochmal sagt, okay, wie geht's dir? Alles okay? Da kriegt man dann auch schon so ein bisschen Informationen, dass man weiß, dass es kommt vielleicht, du, irgendwie, ich habe halt schlecht geschlafen. Pass bitte heute besonders auf mich auf. Also dann, da hat man dann natürlich schon vorab Informationen, wo man sich dann schon einstellen kann ein bisschen so, wo man weiß, okay, auf die muss ich halt ein bisschen mehr schauen. Aber das sind natürlich so wichtige Informationen, die man sich vorher einfach schon holt von den Sängern.
Woher kommt denn der Titel, Michael Mader, Maestro Suggeritore? Was bedeutet das in Ihrer Übersetzung?
Also, naja, eigentlich heißt es ja, Suggeritore ist ja eigentlich der Einflüsterer. Und
wie bei Cyrano de Bergerac, der die Liebesgedichte einflüstert.
Genau. Und das ist ja eigentlich aus dem Italienischen. Und der Titel Maestro Suggeritore kommt eigentlich eben aus Italien, weil in Italien war es eigentlich schon lange gang und gäbe, dass eben die Souffleure Maestri sind, weil das in Italien immer üblich war, dass es den Dirigenten gibt, der kümmert sich ums Orchester und die Suggeritori kümmern sich um die Sänger. Und in Italien war das immer ganz klar getrennt. Und das kam ja dann in den 60er Jahren, kam das ja dann nach Wien eigentlich damals, weil es war ja Karajan, der das dann an der Wiener Staatsoper eingeführt hatte, weil er wollte, da hat er La Bohème dirigiert und er wollte eben einen Maestro Suggeritore vorne drinnen sitzen haben, der ihm eben die Arbeit mit den Sängern abnimmt. Und das war am Anfang gar nicht so einfach, weil natürlich in Wien an der Staatsoper war natürlich alles Souffleure, die dort waren und fast schon verbeamtet, so wie es halt in Österreich ist. Aber er hat es dann durchgesetzt und so, sage ich mal, hat sich das dann an den großen Häusern eigentlich auch hier in Deutschland und in Österreich, immer in der Wiener Staatsoper, Bayerischen Staatsoper, Bayreuth natürlich, in Zürich auch, Berlin, hat sich das dann durchgesetzt, dass eben Maestri Suggeritori da vorne drinnen sind.
Und als was würden Sie sich bezeichnen?
Nur als Maestro Suggeritore.
Aber im Gespräch, im Rat darf ich Souffleur sagen,
ja.
Das ist nachvollziehbar.
Ja, natürlich, klar. Aber wir sagen es eben immer, weil wir sagen, wir wollen uns auch ein bisschen, weil wir eben von unserer ganzen Ausbildung her einfach mehr sind. Und Souffleur ist dann oft mal, was, Souffleur, also dann gibst du einen Text.
Der hinterm Vorhang schnell was zuflüstert.
Ja, ja, eben. Wir wollen uns natürlich schon immer ein bisschen davon absetzen, dass wir sagen, ja, wir sind aber mehr. Also wir sind, aber natürlich jetzt in dem Zusammenhang passt natürlich Souffleur auch. Also es ist gut.
In manchen Theatern ist der Souffleur ja auch an der Seite, aber in der Oper ist er immer in der Mitte, weil er ja das Bindeglied zwischen Bühne und Orchestergraben ist.
Ja, also ich kenne es natürlich auch noch, wie ich in Innsbruck war. Oder ich habe auch mal in Stuttgart ausgeholfen, da war es auch mal auf der Seite. Es ist natürlich das Problem heute manchmal, dass halt Bühnenbildner kommen und das Gefühl haben, der Kasten in der Mitte stört das Bild.
Ja. Wo sollen Sie dann hin?
Genau. Obwohl wir immer sagen, vom Publikum fällt das niemand auf. Da wird sogar eher auffallen, wenn das
der
auf einmal
Kasten
nicht
ist,
da
ja.
ist, weil er einfach eigentlich normalerweise immer da ist. Und wir sind da echt, muss ich echt auch sagen, da sind wir auch der Staatsoper und der Führung der Staatsoper sehr dankbar, dass die sich da voll hinter uns stellen, dass es eben immer einen Kasten gibt. Weil wir sagen, du kannst auch bei der Größe unserer Bühne von der Seite kannst du nichts machen, weil also du musst 15 Meter dann überbrüllen. Und das funktioniert halt mal nicht.
Möchte ich jetzt als Publikum auch nicht haben.
Eben.
Für die Künstler auch schlimm, die müssten dann immer zur Seite sagen, wie geht's weiter?
Ja, genau, weil es funktioniert nicht. Und gerade mit so einem großen Repertoirebetrieb wie unserer ist es natürlich auch, hast du oft mal Sänger, die kommen für zwei Proben und dann ist die Vorstellung. Jetzt heißt, die wissen natürlich dann auch, die stehen auf der Bühne, haben vielleicht das Bühnenbild noch gar nie gesehen, weil es gab keine Bühnenprobe und dann muss die Vorstellung stattfinden. Also es sind andere Voraussetzungen jetzt natürlich, wie wenn du immer 6 Wochen Probenzeit hast. Und wir haben halt manchmal Repertoire, dann ist 3-4 Proben und dann geht's raus. Und da sind wir natürlich dann nochmal wichtiger, dass die Sänger einfach auch die Sicherheit haben. Es geht ja auch viel, dass man gar nicht jetzt immer was macht, sondern dass die Sänger einfach das Gefühl haben, es
ist jemand.
Genau, da ist jemand und der gibt mir absolute Sicherheit, auf den kann ich mich einfach zu 100% verlassen.
Ach, bräuchte im Leben immer einen Maestro Suggeritore. Gibt's auch, gibt's auch Maestra?
Ja, wir haben...
Haben wir Souffleurinnen?
Ja, ja, wir haben zwei Kolleginnen auch. Hm.
Zu wie viel sind Sie in der Bayerischen Staatsoper?
Wir sind insgesamt jetzt zu sechst bei uns in der Abteilung. Und wir soufflieren ja nicht nur, sondern wir dirigieren ja auch noch die Bühnenmusik.
Unglaublich. Das ist wirklich ein Beruf, über den man viel zu wenig weiß. Und wenn man gerne in die Oper geht, dann eigentlich das viel mehr wertschätzt, jetzt wenn man von Ihnen hört, was da alles dahinter steckt. Haben Sie manchmal das Gefühl, alle kriegen ihren Bühnenapplaus, nur die Maestri, die Suggeritori, die bekommen, wenn sie Glück haben, von den Künstlern Applaus?
Eigentlich nicht. Also eigentlich überhaupt nicht, weil wenn die Leute applaudieren und man merkt, die Vorstellung ist gut gelaufen, dann wissen wir ja natürlich, dass wir auch...
Es ein Gesamtkunstwerk ist.
Genau, es ist ein Gesamtkunstwerk und wir haben natürlich auch einen Anteil dran, manchmal einen großen, manchmal einen sehr großen. Aber natürlich, und es ist, wie Sie schon sagen, natürlich, die Sänger kommen ja auch manchmal und geben uns auch die Hand. Oder auch Dirigenten kommen und bedanken sich per Handschlag. Also dann sieht das Publikum ja schon, okay, da vorne ist wer, der hat auch was dazu beigetragen. Und das ist dann auch ein Dank. Und das ist eigentlich, also mir genügt das. Und wenn man weiß, dass das so klappt, dann reicht mir das.
Stehen Sie oder sitzen Sie in den Kapuff, nennen wir es mal, mit dem Kastel, in dem Souffleurkasten?
Nee, wir sitzen. Also ich sitze normalerweise immer.
Ich habe
immer
die dicke Partitur auf dem Schoß.
Weil wir haben ja Noten. Pult und alles drin. Also wir sitzen und es ist drinnen gar nicht so ungemütlich. Also unser Kasten ist eigentlich sehr, sehr bequem, weil wir haben auch einen ganz großen Vorteil gegenüber anderen Opernhäusern. Wir müssen nicht durch den Orchestergraben reingehen.
Sondern
es gibt einen Gang hinter dem Orchestergraben im Nationaltheater und von dort aus betreten wir dann den Souffleurkasten. Das heißt, wir müssen eben nicht im schwarzen Anzug
Wie das Orchester
kommen oder im Frack, weil sobald man den Graben betritt am Abend in der Vorstellung, muss man eigentlich dann mindestens schwarzen Anzug anhaben. Sondern wir gehen natürlich schon immer eigentlich meistens auch in schwarz gekleidet, aber im Sommer kann es dann auch mal ein T-Shirt sein. Also das ist dann schon angenehm.
Sie haben aber vorhin gesagt, da sind auch Monitore in Ihrem Souffleurkasten. Also Sie haben den Monitor zum Orchester, so wie man von der ersten Reihe aus sieht, dass da Monitore sind, dass das Orchester auch sich selber, glaube ich, sieht. Oder von der Bühne sieht man dann die Monitore. Ja, wer sieht denn was von den Monitoren?
Genau, also ja, wir haben ja mehrere Monitore. Das sind unsere Dirigentenmonitore, wo die Sänger eben, die sind auf der Bühne verteilt. Die sind auch vorne, die man eben von den ersten Reihen sieht, man diese Monitore in den Logen links und rechts hängen. Und so in nur irgendeinem Kleinen haben wir natürlich auch eben zwei Monitore drin, wo wir eben den Dirigenten sehen. Damit wir eben immer in Kontakt, nicht nur akustisch natürlich, sondern eben den Dirigenten auch wirklich einen Blick haben und sehen, was er macht. Und das dann für die Bühne oftmals, sage ich, auch übersetzen können.
Alle dürfen einen Hänger haben, nur Sie nicht.
Ja, wenn wir einen Hänger haben, dann wäre schlecht. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Noten vor uns liegen. Das ist mal schon ein großer Vorteil. Aber wie man vorher schon gesagt, man muss halt immer hochkonzentriert sein und natürlich immer im Kontakt mit den Sängern. Also man muss immer mitlesen, Dirigent sehen, Sänger schauen und so dann den ganzen Abend hochkonzentriert hinter sich bringen.
Die Partituren, die Notenbücher sind ja auch dicke Wälzer.
Ja, also wir haben schon manche Stücke sind schon, also interessant ist, die längsten Opern zum Beispiel sind die am wenigsten Seiten haben. Das sind die Wagner-Opern.
Wie kommt das?
Weil meistens auf zwei Seiten Klavierauszug sehr, sehr viel Musik passiert. Und oftmals sind Rossini-Auszüge sind viel dicker wie ein Wagner-Auszug, aber da geht's halt wahnsinnig schnell oft dahin. Aber du hast natürlich schon manchmal so Wälzer unten liegen und dann muss man sich da durcharbeiten.
Wir haben ja hier im Bayerischen Rundfunk ein großartiges Notenarchiv. Wie viel von diesen Notenbüchern sind ungefähr in der Bayerischen Staatsoper gelagert? Weil Sie auch gesagt haben, Sie haben ja auch noch die Anmerkungen, wenn Domingo gesungen hat oder Brigitte Fassbender oder die Gruberowa.
Ja, also wir haben natürlich eine eigene Bibliothek in der Staatsoper, wo ja alles ist. Aber wir jetzt bei uns zum Soufflieren, ich würde sagen, wir haben an die 60 Opern jetzt zurzeit bei uns im Schrank lagern, vorrätig. Und das ist auch das, was wir ungefähr so, also was jetzt die meisten von uns älteren Kollegen, also die Jungen jetzt, die sind noch nicht so weit, aber die wir schon länger im Geschäft sind, das ist auch das, was wir so ungefähr ein Repertoire drauf haben. Das ist so an die 60 Opern.
Das ist Ihr persönliches Repertoire dann auch, 60 Opern?
Ja. Wo man einfach sagen kann, okay, da hole ich mir den Auszug, schlage auf und dann denkt man sich, ah ja, okay, alles klar, weiß ich, passt, okay, kann, alles da, ist schon wieder da im Kopf.
Und das geht ja den Künstlern und Ihnen dann gleich. Sie müssen ja ein phänomenales Gedächtnis für Noten und für Text haben.
Ja, also ich sage mal, wenn man gut lernt und schnell lernen, ist natürlich immer ein Vorteil. Also ich sage immer, ich glaube, ich habe so eine Art fotografisches Gedächtnis, würde ich jetzt mal sagen. Also ich merke mir Sachen eben sehr gut fotografisch und kann eben immer sagen, das steht rechts auf der Seite in der Mitte oder das steht rechts oben, links unten. Das speichert sich so bei mir irgendwie ab.
Und die Bleistiftanmerkung, wie früher in der Schule bei den Spickzetteln, wo man sich dann besser merken konnte, wenn dann schon irgendeine Bemerkung daneben gestanden ist.
Genau, die kommen natürlich dazu. Also die werden natürlich immer eingetragen oder auch bei Proben wieder kommen neue dazu. Und meistens lässt man aber alte stehen, weil interessanterweise gibt es oft mal Stellen,
wo jeder Künstler einen Hänger hat.
Genau, wo sie alle
zum
irgendwie
Beispiel,
Probleme haben.
Fällt Ihnen da gerade was ein?
Es gibt so Stellen, das muss ich jetzt gerade überlegen. Naja, jetzt ad hoc.
Ad hoc fällt Ihnen nicht ein.
Im Laufe des Gesprächs fällt mir sicher noch was
wir
ein.
Wir haben ja noch
da,
über
also da fällt
eine
mir
Stunde.
Sicher noch was ein.
Ja, ich flüstere es Ihnen dann ein. Aber Sie flüstern uns jetzt nochmal. Wir haben gesagt, Oper ist vielleicht bei B.A. Heimann ein bisschen zu mächtig. Wir bleiben bei der Operette und Sie waren ja schon in Innsbruck. Ich glaube in Graz, in Stuttgart haben Sie gerade erzählt. In welchen Opernhäuser waren Sie denn schon überall?
Also genau, in Innsbruck war ich im Fest. Da habe ich eben, wo ich eben alles gemacht habe, bis hin zum Dirigieren. Dann war ich als Souffleur war ich in Stuttgart schon öfter als Aushilfe. Habe in Augsburg auch schon ausgeholfen. War jetzt die letzten zwei Jahre bei den Osterfestspielen in Salzburg. Also man kommt dann auch ein bisschen rum.
Man kommt ganz schön rum. Sie haben auch ihre Tourneen.
Genau, kommt ein bisschen rum und dann ist das schon schön. Und nebenbei bin ja auch noch dann dirigentisch tätig und dirigiere so immer wieder in Vorarlberg, beim Musiktheater Vorarlberg, da habe ich eben jetzt in den letzten Jahren Office in der Unterwelt gemacht, My Fair Lady.
Also doch eine große Freude an Operette und Musik. Sie haben wirklich Musik im Blut und lieben Musik so sehr, sonst könnten Sie diesen Beruf ja gar nicht ausüben.
Ja, absolut. Also ich sage immer, wir haben einen ganz großen Vorteil und das ist, muss man auch als wahnsinniges Glück schätzen, weil das Hobby ist der Beruf und das ist natürlich...
Das ist ein Glück.
Ja, das ist ein ganz großes Glück.
Haben wir beide Muscle.
Ja, eben. Ich sage immer, was Besseres kann einem nicht passieren, dass man sagt, das, was man gerne tut im Leben, was man liebt, kann man als Beruf ausüben und das ist natürlich wunderschön.
In München sind Sie jetzt wie lange an der Staatsoper?
Ich bin jetzt seit 15 Jahren hier.
Oh, dann auch. So lang waren es, glaube ich, noch nirgendwo.
Nein, es ist jetzt schon die längste Zeit. Also 2010 habe ich angefangen hier. Also ich bin jetzt das 15. Jahr jetzt, dass ich hier bin.
Also für die Nicht-München oder wer noch nie in München in der Staatsoper war, es ist auch ein beeindruckendes Haus. Es ist wirklich so, wie man sich Oper vorstellt. Ein tolles Gebäude, innen alles wunderschön, eine so schöne Atmosphäre. Und das merkt man auch immer, wenn man mal reingeht. Es ist einfach was Besonderes. Was lieben Sie so an der Münchner Staatsoper?
Wie Sie sagen, das Haus hat ganz besonderen Flair. Also es ist natürlich allein eben schon der Bau von außen, dieser Tempel, sage ich mal, und dann natürlich dieser prunkvolle Zuschauerraum, wo man natürlich auch immer sagen muss, danke München, dass ihr das wieder original getreu
nach dem Krieg so aufgebaut
habt. Also ich meine, das ist ja auch ein großes Glück. Was
war ja sehr zerstört.
Der Zuschauerraum war ja komplett zerstört. Und man muss immer sagen, dieses große Glück, dass es originalgetreu wieder aufgebaut wurde. An anderen Städten haben sie halt dann irgendwelche Betonzweckbauten hingestellt, die jetzt auch schon marode sind. Aber das spürt man einfach hier. Also man spürt einfach, dieses Haus hat wahnsinnig viel Tradition. Und das kommt eben auch dazu, dass man spürt, dass hier Künstler eben, man nennt natürlich immer Carlos Kleiber. An dem kommt man natürlich auch nicht vorbei, weil das einer der großartigsten Dirigenten war. Aber man merkt immer, da ist so viel, hängt in der Luft da drinnen. Und wir sitzen oft auch mit Kollegen oder so manchmal stehst du so auf der Bühne, schaust du in den Zuschauerraum und denkst da, wow, was für einen tollen Arbeitsplatz haben wir eigentlich. Mhm. Und man kann einfach nur dankbar sein, dass man das hier machen darf.
Und ein Beruf, mit dem man eigentlich nur Freude bereitet, das ist ja auch was Besonderes.
Ja klar, und das ist eben auch das Schöne, dass man eben sagen kann, mit unserem Beruf machen wir Freude und wir bereiten anderen Freude, also mit den Sängern sowieso, aber indirekt natürlich auch wieder dem Publikum. Und das ist einfach schön, wenn man das so ausüben kann.
Unter welchen Dirigenten, und jetzt gibt es endlich auch mal Dirigentinnen, haben Sie denn schon gearbeitet, die Ihnen so spontan einfallen?
Also in den letzten Jahren eigentlich alle. Also es war natürlich, Kent Nagano am Anfang war ja noch GMD, dann natürlich die lange Zeit mit Kirill Petrenko hier. Dann habe ich auch mit Subimeta, habe ich damals noch Turandot gemacht. Dann jetzt natürlich Wladimir Jourovsky, dann in Salzburg war es Papano, Andres Nelsons, mhm. Also eigentlich alle, also Thielemann fehlt mir noch.
Vielleicht hört es.
Genau, mit Christian Thielemann fehlt mir noch und mit Rattle habe ich auch noch nie gearbeitet.
Der ja, hat Sir Simon Rattle, den treffen Sie vielleicht ja hier im Funkhaus, Sir ist Simon ja unser Rattle Chefdirigent.
Hat, ich weiß, er hat leider bei uns, ich glaube, noch nie dirigiert an der Oper. Aber sonst, sage ich mal, eigentlich alle, die jetzt da so groß im Geschäft sind, haben wir eigentlich alle durch. Und es ist eigentlich immer wunderbar, die Zusammenarbeit. Also es macht einfach immer Spaß. Und gerade von den Großen, das bereichert einen auch selber, weil man natürlich selber immer lernt. Wieder noch viel lernt davon. Und weil wir sagen immer in unserem Beruf, du hörst nie auf zu lernen. Das ist ja ein ewiges Weiterlernen und auch immer dieses Offenbleiben, dass ich immer wieder noch neuen Input bekomme und mich selber immer noch weiter verbessern kann.
Bei den Dirigenten wie auch bei den Sängern könnte ich mir vorstellen, dass es ja immer eine Bereicherung ist, dass man ganz neue Nuancen von dem Beruf mitbekommt.
Ja klar, weil Sängerinnen geben ja auch immer wieder noch einen Input, wo du sagst, ah okay, wie helfe ich der, da kann ich der so helfen oder da kann ich dem so helfen. Also es gibt, eröffnet immer wieder so neue Facetten, die man dann auch für sich wieder aufnimmt.
Das ist wirklich ein ungewöhnlicher Beruf, den Sie haben. Hätten Sie sich damals als Anfänger oder als Sie mutig zu Brigitte Fassbender ins Büro sind, als Student und gesagt haben, da möchte ich mitmachen,
nein.
Dass Sie so einen interessanten Maestro Suggeritore, genau. Habe ich richtig ausgewählt. Ich muss immer ein bisschen spicken.
Ja, ja. Man muss
so wie Sie.
Man muss immer ein bisschen so über die Lippen bringen. Diese. Nein, natürlich nicht. Also natürlich sage ich mal, war schon so irgendwo, ja, ich will ein großer Dirigent werden. Also das war natürlich in jungen Jahren der Wunsch.
Möchte jeder möchte ein Star werden, jung.
Klar.
Der Beste in dem, was er tut.
Genau.
Muss ja nichts Künstlerisches sein.
Das war natürlich
auch im Handwerk, man möchte immer der Beste sein, jung.
Ja, und ich habe, wie gesagt, ich habe ja dann heute auch in Innsbruck eben dirigiert und dann kam eben mal, dass ich hier, das war im 2010 im Frühjahr, da kam dann ein Anruf von der Bayerischen Staatsoper bei mir in Innsbruck. Ja, sie brauchen sehr dringend jemanden, der Wozzeck soufflieren kann. Weil sie hatten keinen hier an der Oper, der Wozzeck drauf hat. Und wir haben in Innsbruck Wozzeck gerade gespielt. Das haben sie wahrscheinlich eruiert. Und dann kam ein Anruf. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Wozzeck habe ich drauf, kann ich sofort machen. Dann war ich eben als Gast hier an der Oper, habe dann Wozzeck souffliert. Und dann kam eigentlich nach der zweiten Vorstellung damals der Operndirektor Viktor Schoner sofort zu mir und hat gesagt, also Michael, wenn du willst, ich engagiere dich sofort.
Das lässt man sich, glaube ich, nicht zweimal sagen.
Und das war natürlich schon so, wo man sich denkt, okay, Bayerische Staatsoper, ja, hat man natürlich, sage ich jetzt, wenn man in Innsbruck ist, sieht man natürlich immer nur so von außen, also denkt man, oh, okay, das ist jetzt schon eine andere Hausnummer. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich das machen möchte. Einfach auch mal weg aus Innsbruck. Das tut auch mal gut, wenn man mal aus den
so
Bergen...
So schön Innsbruck wirklich ist.
Ja, es ist wunderschön.
Wunderbare Stadt.
Aber man ist in den Bergen und das spürt man auch an sich selber, dass man in den Bergen ist, weil der Rest der Welt verschwindet ein bisschen. Und das tut dann auch mal gut. Und ich habe gewusst, nein, jetzt kann ich raus. Und ich will raus. Und so habe ich dann mein Engagement an der Bayerischen Staatsoper bekommen. Also das ging eigentlich relativ schnell dann.
Und die Bayerische Staatsoper, muss man sagen, ist ein Opernhaus mit Weltruf.
Ja, absolut. Also ich sage immer,
da sind wir Bayern schon gesegnet mit wirklich tollen,
also für uns,
tollen Kulturplätzen.
Ich sage, für uns ist das, ist die Bayerische Staatsoper gehört zu den besten Opernhäusern der Welt. Das ist einfach so. Und das ist natürlich immer dann auch umso schöner, wenn man an diesem Haus arbeiten darf und dort seinen Beruf ausüben kann. Also das macht natürlich unglaublich viel Spaß.
Man hat ja Schauspielern immer die blöde Frage gestellt, und was machen Sie vormittags? Sie müssen ja auch bei den Proben dabei sein, Sie sind abends bei der Vorstellung dabei. Also so ein Tag ist dann schon ganz schön lang.
Ja klar, weil, also wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir, morgen ist ja die Premiere der Die Liebe der Danae von Richard Strauss. Und wir haben jetzt die letzten, also wir haben angefangen vor Weihnachten schon zu proben. Mit den szenischen Proben, dann ging es am 2. Januar wieder los und wir haben jetzt eigentlich fast bis jetzt die letzten Tage, jetzt bis zur Generalprobe, haben wir eigentlich durchgeprobt. Also das heißt jeden Tag Probe von 10 bis 13, 17 bis 20 Uhr oder dann mit Orchester von 19 bis 22 Uhr. Also man ist, die Tage sind ausgelastet und wenn man mal frei hat, dann muss man auch sich wieder Stücke daheim erarbeiten. Also man muss ja auch, dann, man sitzt dann auch daheim und muss sich auch vielleicht wieder neue Stücke, also Liebe der Danae war für mich jetzt zum Beispiel ein neues Stück, das kannte ich nicht.
Ganz selten gespielt, ja.
Deswegen wollte ich es auch unbedingt machen, weil ich sonst alle anderen Strauss-Opern kenne ich eigentlich, aber die hat mir noch gefehlt. Aber da muss ich mich auch dann mal daheim hinsetzen und das Stück.
Hausaufgabe machen.
Genau, und Hausaufgaben machen und das Stück mehr lernen. Also es ist auch, sag ich mal, Homeoffice sozusagen, muss man dann natürlich auch machen und daheim arbeiten.
Was aber auch wohltuend in dem Beruf ist, dann wieder was Neues zu haben. Das andere kennen Sie ja schon.
Genau, und das ist, also mir persönlich ist das auch immer wichtig, dann doch immer wieder auch neue Stücke zu machen, die man noch nicht drauf hat. Einfach, dass man wieder das Hirn nochmal richtig in Gang kommt und man sich wieder was Neues erarbeitet.
Ich habe im Freundeskreis gesagt, was hättet ihr denn für eine Frage an den Souffleur? Dann kam als erstes, was ist, wenn er husten muss?
Ja, wenn man husten muss, ist schlecht. Also deswegen gehen wir eigentlich, sage ich mal, natürlich nur gesund in die Arbeit, weil es auch wichtig, weil ich meine, wenn die Sänger schon merken, dass ich zum Beispiel krank bin, dann ist das kein gutes Gefühl.
Dann fühlen sie dich, sie sich gleich kränklich.
Aber natürlich kommt auch dazu, man ist natürlich in einer Anspannung. Also man ist jetzt nicht nervös, aber man hat diese ganz normale, so einen Adrenalinschub. Man ist natürlich konzentriert und da passiert das nicht. Also es passiert einfach nicht.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Die Pause ist vorbei, so ist es in der Oper immer. Dann gehen alle wieder in den Zuschauerraum und hören sich den zweiten Teil einer Oper an. Als Maestro Suggeritore Michael Mahler wird man aber auch von den großen Künstlern sehr wertgeschätzt. Und das ist das Schöne auch unter anderem an ihrem Beruf. Das ist dieses, haben wir in der ersten Stunde ja schon drüber geredet, dieses Miteinander, das Teamwork ist, dass ein Gesamtkunstwerk entsteht.
Ja, absolut. Also Sie wissen es natürlich auch alle zu schätzen. Also ich war ja eben auch schon als Gast eben bei den Salzburger Osterfestspielen, habe dort souffliert. Und das war letztens auch mit Anna Trepko und Jonas Kaufmann. Und da ist es auch so, dass man kommt hin und dann kommen eigentlich beide und sagen, ah, Michael, super, super, dass du da bist. Ah, dann wissen wir schon, es funktioniert und es geht, du passt auf uns auf. Und das ist natürlich auch schön, wenn man eben auch von diesen, sage ich mal, ganz großen Stars, man begegnet sich ganz normal auf Augenhöhe. Also da gibt auch keiner das Gefühl, ich bin jetzt der große Star, sondern man arbeitet einfach auf Augenhöhe miteinander und das ist natürlich auch wunderbar.
Man teilt sich dann den Applaus.
Genau, und das ist eben auch immer das, wo man sagen, ein Stückchen vom Applaus fällt ja auch dann für uns ab, die wir da im Kasten unten sitzen. Und das ist dann schön und man teilt sich wirklich.
Die Wertschätzung tut gut in jedem Beruf und dieses Miteinander ist gerade auf der Bühne ganz wichtig, weil der eine ist ohne den anderen nichts. Wenn einer einen Fehler macht oder einen Patzer macht, dann ist es so ein Dominosteineffekt, dann geht ganz schön viel kaputt und dann ist es, glaube ich, wirklich, wenn man weiß, dass da jemand ist, der aufpasst, wie Sie gerade das so nett erzählt haben, dann passiert da meistens gar nichts.
Ja, es ist eben genau dieses, dass wir sagen, wir sind halt einfach, wie wenn man es jetzt mit dem Zirkus vergleicht, wir sind das Sicherheitsnetz.
Ja, das stimmt.
Wir sind das Sicherheitsnetz für die Sänger, die natürlich auf der Bühne stehen und die natürlich, sage ich mal, alles auswendig singen müssen, alles im Kopf haben müssen. Und natürlich kann es immer wieder mal passieren, dass so ein kleiner Moment des Aussetzens vorkommt. Das kennen wir ja alle. Man stellt eine Frage und eigentlich weiß man es. Aber in dem Moment fällt einem die Antwort nicht ein. Mhm. Und so kann es natürlich auch den Sängern auf der Bühne passieren, dass sie eigentlich kennen sie das Stück in- und auswendig. Und auf einmal kommt so ein Moment, weil vielleicht irgendwas sie abgelenkt hat, weil sie vielleicht irgendwie stimmlich mal vielleicht ein kleiner, irgendwas passiert ist, wo sie an was anderes denken und dann sind sie kurz raus. Und dann bieten wir ihnen eben genau dieses Netz und das ist eben dieses Miteinander. Und das ist aber bei uns an der Staatsoper ja sowieso, muss ich immer sagen, wir haben so eine tolle Atmosphäre insgesamt. Also das komplette Team, also ob das hinter der Bühne ist, ob das auf der Bühne ist, ob das in einem Werkstätten, Technik.
Hört ja so viel dazu, ja.
Also es ist einfach, dass der Vorhang am Abend aufgeht, braucht es so viele Beteiligte und natürlich noch viel mehr, die unsichtbar sind, wie eigentlich die sichtbar sind. Und das ist natürlich auch dieses ganz große Miteinander, wo man sagen muss, wir sind eigentlich eine ganz große Familie und dadurch funktioniert das auch so.
Wie ist es dann nach der Vorstellung, wenn nach den ganzen Applaus und den vielen Vorhängen bei erfolgreichen Inszenierungen, wenn dann wirklich die Zuschauer irgendwann mal gehen, das macht ja mal Spaß, nochmal Applaus, kommen nochmal alle auf die Bühne, das reißt ja auch die Zuschauer so mit. Wie geht's dann bei euch zu, rennen dann alle davon? Also die Musiker sind ziemlich flott draußen und auch die Künstler gehen dann beim Seiteneingang raus. Fällt man sich da am Hals und sagt, ui, alle Klippen umschifft oder sind dann alle erschöpft?
Nein, also da bedankt man sich, also da fällt man sich natürlich nochmal um den Hals und sagt, wow, super Vorstellung heute und super gelaufen und das war richtig schön. Also das macht man und natürlich manchmal geht man dann auch noch ein bisschen in die Kantine runter, trifft dort dann auch nochmal Musiker oder Techniker und quatscht noch ein bisschen über die Vorstellung.
Man muss das auch loswerden dann, gell? Man ist so voller Energie und Adrenalin.
Ja, natürlich. Also ich sage immer, ich kann dann nicht heimgehen und ins Bett gehen, weil wenn du 3 Stunden hochkonzentriert bist, musst du erstmal wieder runterfahren. Also du musst erstmal runterfahren, weil das geht nicht innerhalb von Minuten. Also wenn man jetzt dann heimfahren würde, dann würde man wahrscheinlich 3 Stunden wach im Bett liegen, weil man kriegt kein Auge zu, weil das alles noch so in der Konzentration drinnen ist, dass man da erstmal rauskommen muss wieder.
Es geht ja dem Zuschauer schon so, dass man die Musik noch im Herzen hat und im Ohr hat. Dann muss es bei Ihnen ja tönen.
Ja, ja, man hat natürlich, eigentlich hat man ständig was im Ohr. Mhm. Also speziell, wenn man an einem Stück jetzt intensiv dran ist, so wie jetzt an der Danae, hat man ständig was im Ohr. Man muss sich auch immer wieder da mal sagen, so und jetzt mal weg. Und also deswegen, ich höre zum Beispiel zu Hause fast überhaupt keine Musik mehr. Also bei mir, ich habe zwar noch sehr viel CDs und alles, aber ich höre fast nichts mehr, weil man muss auch den Ohren dann mal eine Pause gönnen. Also die Ohren brauchen dann auch mal eine Pause, das ist auch wichtig.
Wie bereitet man sich denn vor? Ich meine, das geht ja einem schon so, wenn man Düfte testet und Geschmack testet, dass man dann nach einer Weile das wieder neutralisieren muss. Wie bereiten Sie sich denn vor einer Vorstellung vor?
Also vor der Vorstellung ist natürlich meistens so, dass man sagt, also das, ich zum Beispiel mache es immer so, dass man rastet sich sehr gerne am Nachmittag nochmal aus, dass man eben wirklich auch fit ist, weil man weiß, jetzt kommt ein Abend, also das kann natürlich jetzt ein 3-Stunden-Abend sein, es kann auch, wenn es jetzt eine große Wagner-Oper ist, eben wie ein Tristan oder ein Parsifal, dann geht es auch 5 Stunden, 5,5 Stunden, dass man mal fit ist. Dann ist für mich immer wichtig, irgendwie rechtzeitig in der Oper zu sein. Also ich bin immer mindestens 1 Stunde vorher schon da, weil wir unseren Arbeitsplatz, sage ich mal, selber einrichten. Also es steht zwar alles drinnen, es ist das Notenpult da, der Sessel drin, aber jeder sitzt anders, jeder hat das Pult anders. Dann richtet man sich das ein, man kann nochmal kontrollieren, ob alles funktioniert. Notfalls nochmal einen Techniker holen, wenn der Monitor nicht geht und sagen, du bitte, kannst du nochmal schauen, bei mir der Monitor spinnt, der geht nicht. Ja, ja, klar, machen wir sofort.
Ihre Notenbücher, legen Sie sich so hin, wie Sie
genau,
es brauchen.
Genau, man blättert vielleicht auch nochmal kurz den Klavierauszug, schaut nochmal durch, wo ist denn bei der letzten Vorstellung, wo war da was? Ah ja, genau. Dass man eben, wenn man dann zu den Sängern geht, dass man sie vielleicht nochmal darauf aufmerksam macht, wo sie ein bisschen aufpassen müssen oder wo sie dann herschauen sollen. Das sagen wir auch, sag, schau doch zu mir her, du kriegst den Einsatz von mir. Ich gebe ihn dir, 100%ig. Ja, ja, mach ich, klar, kein Problem. Und solche Sachen. Und so bereitet man sich dann darauf vor. Und dann sitzt man eigentlich und hat im Kopf schon ein bisschen was, auch von der Oper, die dann am Abend gespielt wird. Und versucht dann so,
sich einzustimmen.
Ja, Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht reinkommen und es geht sofort los. Also ich brauche schon auch so eine gewisse Vorlaufzeit, wo man sich auf den Abend einstimmt.
Ja, wie so ein Ritual dann auch.
Ein bisschen, ja, ja, natürlich. Es ist ein bisschen ritualisiert auch.
Sind Sie noch aufgeregt?
Nein, eigentlich nicht.
Sie müssen eigentlich ja der Entspannte sein. Die Künstler dürfen gern Lampenfieber haben.
Eben, weil das war ja, also ich sag mal, manchmal, also es kommt immer drauf an, aber manchmal hat man so eine gesunde Spannung, sage ich. Dass man einfach so eine ganz gesunde, wichtige Spannung hat, dass man weiß, okay, jetzt zählt's. Bei einer Premiere natürlich mehr, wie wenn es jetzt ein Stück ist, das man schon jedes Jahr dreimal macht. Also eine La Bohème zum Beispiel geht's ganz leicht. Aber von der Premiere ist natürlich schon, weil da ist auch diese Premierenspannung, die man natürlich im ganzen Haus spürt.
Die soll doch sein.
Immer, und die braucht sie auch. Die braucht sie auch, weil nur dann ist man ja auch wieder zu Höchstleistungen fähig, wenn man eine gewisse Spannung hat. Aber natürlich dürfen wir, sag ich mal, oder ich in meinem Job, wenn ich jetzt nervös wäre, wäre das schlecht, weil dann.
Das überträgt sich auf die Künstler.
Das überträgt sich auf die Künstler sofort. Und ich muss denen ja immer das Gefühl geben: Schaut, bei mir seid ihr in sicheren Händen, ich bin für euch da. Selbst wenn ihr zittert vor Aufregung, ich bin da und ich bin die Ruhe selbst.
Und notfalls singe ich selber.
Genau, notfalls nehme ich euch auch noch was ab und sing noch eine Ecke mit.
Wir haben gerade gesagt, wie sie sich vorbereiten. Jetzt würde ich gerne wissen, welche Zeichen sie dann den Künstlern geben. Das ist ja auch ein sehr naher Kontakt. Heben sie da die Hand hoch oder stimmen sie was an? Oder habe ich in der ersten Stunde habe ich dann ganz vergessen, dass wir darauf antworten. Haben sie so eine Art Stimmgabel oder ich glaube, sie haben so ein kleines Piano oder irgendwas, dass der Ton...
Ja, also das kam auch schon vor, aber im Normalfall nicht. Also anstimmen, manchmal bei jetzt wirklich modernen Stücken. Da kam schon mal vor, dass wenn es wirklich so atonal war und die Sänger sich irgendwas nicht merken konnten, dass wir dann auch mit so einem kleinen E-Piano unten sitzen und beep, 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 den Ton da mal anspielen.
Wie meine alte Klavierlehrerin also, hat mich jetzt gerade.
Also bei Modell, also jetzt bei den, sag ich mal, bei dem normalen gängigen Repertoire braucht es das nicht, weil also Töne anstimmen wissen die Sänger dann schon. Aber natürlich ist die Zeichengebung natürlich sehr wichtig und ich sage immer, das Erste, was Sänger eigentlich lernen müssen, ist, dass sie die sogenannte Stopphand kennen. Ist jetzt, kann man jetzt natürlich hier schwer zeigen, aber die Stopphand ist halt einfach, was es ist. Sie heißt Stopp und sagt dem Sänger eigentlich:
Du bist zu schnell.
Du bist, aber das, was du mach jetzt nicht das, was du tun willst.
Das ist psychologisch sehr interessant.
Ja, eben, genau.
Was also, wäre das zum Beispiel? Schneller singen oder höher singen? Oder?
Genau, also er ist zum Beispiel ein bisschen zu schnell und dann kommt zum Beispiel ein längerer Ton und dann gibt man ihm die Stopphand und jedem Sänger sagt es eigentlich, halte diesen Ton etwas länger, weil du warst ein bisschen zu früh da. Und damit du nicht zu früh weitergehst, verweile noch etwas auf diesem Ton.
Du bist so schön.
Genau. Kann man wieder zitieren. Und das funktioniert eigentlich meistens sehr gut. Also, und dann natürlich kann man auch den Sängern zeigen, indem man ein bisschen zeigt, oh komm, du bist ein bisschen zu langsam, schau, dass du ein bisschen Tempo aufnimmst.
Klavierbeln es dann mit der Hand.
Genau, da wird so ein bisschen gewirbelt. Weil es natürlich, für die Sänger ist es natürlich auch teilweise schwer, das Orchester wirklich auf der Bühne zu hören. Weil wenn sie selber singen, hören sie sich natürlich selber und manchmal hören sie das Orchester nicht. Und dann sind wir natürlich auch wieder als Mittler dazwischen, die natürlich das Orchester sehr gut hören und dann ihnen zeigen, pass auf, du bist ein bisschen zu langsam. Schau, dass du ein bisschen Tempo aufnimmst und das dann so dieses Winken etwas, sag ich mal, so im Kreise winken mit der Hand und das sagt den Sängern eigentlich dann, ja okay, jetzt, ich muss ein bisschen Gas geben.
Also auch noch einmal Regie, die sie da mitmachen?
Ja, kommt auch vor. Also manchmal kommt sogar vor, dass uns die Spielleiter oder so bitten, kannst du dann nicht bitte da ein Zeichen geben, dass die da bitte nach hinten geht, weil wenn ich da an der Seite stehe, das sieht sie nicht und sage, ja klar, mache ich schon, ich gebe da Zeichen und so und jetzt geh nach hinten, mach drei Schritte. Also das machen wir dann schon auch. Also wir unterstützen dann halt da auch die Bühne einfach und die Sänger.
Großartig. Das können Sie sich merken oder steht das auch noch mit Bleistift in Ihrem Klavierauszug drin?
Also solche Sachen, wenn wir jetzt wirklich, sage ich mal, so kleine szenische Anweisungen geben, das schreiben wir natürlich dann schon rein, weil es ist ja immer so, dass ich nicht immer die Stücke immer mache, sondern wir wechseln uns ja teilweise auch, dass dann eine Kollegin oder Kollege das Stück mal übernimmt und die müssen ja dann auch wissen, da muss ich da ein Zeichen geben, sonst wissen die das nicht. Also das wird dann schon genau notiert im Auszug, damit das die Kolleginnen und die Kollegen auch wissen.
Es ist ein präzises Arbeiten, das Sie haben, aber manchmal muss man auch improvisieren, wenn zum Beispiel kurz vor der Vorstellung, und das kann bei jedem Künstler passieren, jemand ausfällt.
Ja.
Es gibt zwar eine zweite Besetzung, aber...
Nee, also bei uns gibt es eigentlich fast nie eine zweite Besetzung in der Staatsoper. Sondern es ist so, wenn jetzt ein Sänger oder Sängerin kurzfristig absagt, dann wird natürlich schnell von irgendwo versucht, einen Gast zu holen. Mhm. Und die kommt dann. Und dann ist immer die Frage, hat man jetzt noch die Möglichkeit, eine szenische Einweisungsprobe zu machen, damit sie auf der Bühne stehen kann? Oder was natürlich auch schon vorgekommen ist, dass da einfach keine Zeit war. Und dann gibt es eben den Kompromiss, dass man sagt, okay, es wird mit Noten von der Seite auf der Bühne gesungen und eine andere Kollegin oder Kollege, entweder Spielleiter oder Sängerin selber, übernehmen den szenischen Part.
Also dass die spielen und der Gesang kommt dann aus dem Off.
Kommt quasi aber auch von der Seite, Bühne vorne natürlich, aber von der Seite eben.
Auch eingeflüstert.
Ja, das, in dem Fall ist das natürlich für uns dann etwas weniger Arbeit, weil wenn die auf der Seite singen, haben sie natürlich Noten. Mhm. Also dann, das macht es natürlich für uns dann etwas weniger Arbeit, aber es kommt vor, weil bei uns ist, glaube ich, es ist schon so, der Abend muss einfach stattfinden.
Das ist
und
nicht,
der Vorhang soll aufgehen.
Das ist die Devise der Bayerischen Staatsoper, ja. Oder ist das überhaupt so in der Opernwelt?
Also ich denke, das ist mal die Devise der Bayerischen Staatsoper. Der Vorhang muss einfach aufgehen. Und der Abend muss stattfinden. Und das ist wichtig. Und ich finde das auch richtig.
Aber Sie haben mal gerade während der letzten Musik, wie Herrn Brüderlein und Schwesterlein erzählt, dass einmal der Vorhang nicht aufgegangen ist. Und auch da gab es eine Lösung. Und
genau,
die fand ich ganz spannend.
Eben, da gibt es auch Lösungen. Das ist jetzt schon Jahre her. Das war eine Così fan tutte Vorstellung. Und da hat sich irgendwie der eiserne Vorhang verkeilt, konnte nicht mehr geschlossen werden. Und das war natürlich sofort von der Feuerwehr, die ja bei jedem immer da ist am Abend, die haben natürlich sofort gesagt, okay, eigentlich darf da nicht stattfinden auf der Bühne, weil brandschutztechnisch muss der eiserne Vorhang zugeben. Dann hat man natürlich hin und her diskutiert, hat gesagt, okay, was machen wir? Und dann war ein Kompromiss, okay, wenn ihr kein Bühnenbild auf der Bühne habt, nur 2-3 Stühle und ein Baum, glaube ich, war es noch so im Hintergrund, dann kann die Vorstellung stattfinden. Und dann haben halt alle improvisiert, weil es war natürlich kein Bühnenbild da, haben versucht, trotzdem das so zu spielen, wie es gedacht war. Und dann fand der Abend so statt. Und beim Publikum kommen solche Sachen einfach immer gut an, weil sie natürlich auch sehen, welche Bemühung dahinter steht, dass der Abend stattfindet.
Und gerettet wird.
Gerettet wird. Dass einfach da viel dahinter steckt, dass man sagt, nein, wir stellen alles auf die Beine, dass dieser Opernabend heute stattfindet.
Und das ist auch wieder ein Teamworking vom Feinsten, vom Elegantesten.
Ja, natürlich. Und da kommt das Teamworking ja noch viel mehr heraus, weil da müssen ja dann wirklich alle sofort improvisatorisch, sage ich mal, was auf die Beine stellen, was normalerweise überhaupt nichts mit dem Abend zu tun hat. Und das fordert alle noch mehr. Und wenn es dann funktioniert und gut läuft, dann ist man natürlich auch wirklich happy danach.
Nicht über Fehler wollen wir reden, was in der Bayerischen Staatsoper oder in ihrer Laufbahn, Sie waren ja schon an vielen Opernhäusern als Maestro Suggeritore passiert ist, Michael Mader, sondern ein paar Anekdoten, was denn so alles schiefgehen kann, was man als Zuschauer gar nicht so mitbekommt.
Ja, also natürlich, also es kann sehr viel schiefgehen. Also das fängt schon damals an. Also das war zum Beispiel damals bei meinem ersten Stück, das war damals in Innsbruck bei Gypsy, war Barbara Daniels, war Hauptdarstellerin. Und die musste natürlich auch viel Text sagen, weil die hatte natürlich auch Dialoge in dem Musical. Und es war teilweise so, dass sie, also ich glaube, ich habe manchmal wirklich die Worte so vorgesagt und sie hat sie dann im Moment nachgesprochen. Das hat dann auch so mit Lippenlesen ein bisschen funktioniert. Aber es war so immer so eine schöne Situation, weil du hast genau gewusst, sie hängt sich so voll jetzt auf mich drauf und verlässt sich, dass ich ihr das alles vorgebe und sie macht einfach schön mit. Und ja, und das kann natürlich, also was auch immer schön war, wenn zum Beispiel, das war mit Grubarova, und wenn Grubarova so ein Hänger, dann kam immer so ein leicht fordernder Blick von ihr schon. Und dann so
Mach
quasi, hilf mir, Hilf mir. Also ja, es hätte sogar passieren können, dass sie es auch sagt. Also ich glaube, das wäre egal gewesen. Aber da hat man dann auch schon gewusst, okay, jetzt braucht sie Hilfe. Aber sie kam dann auch hinterher und hat sich natürlich bedankt. Aber das ist natürlich auch immer ein Moment, weil natürlich sind die Sänger auch in Emotionen drin.
Ja, in einer Mordsanspannung auch.
Aber eben dieser grobe Überblick, den kenne ich noch. Also ich weiß immer so... Es ist so ein kurzer, scharfer Blick.
So schaut sie jetzt gerade von Opernhimmel auf sie runter.
Eben, so schaut sie jetzt runter und so ein kurzer, scharfer Blick. Und dann wird bewusst, jetzt muss ich ihr helfen. Aber das ist dann auch schön, weil man weiß, okay, jetzt springe ich rein und jetzt helfe ich ihr. Und das hilft natürlich auch gut.
Und andere kleine Pannen von Künstlern?
Ach, so kleine Pannen kommen natürlich immer wieder vor. Also es passieren szenische Pannen, es passieren teilweise auch Pannen, sind auch schon passiert, dass ein Sänger zum Beispiel lag am Boden am Schluss und ich sehe schon, der liegt genau da, wo der Vorhang jetzt zugeht.
Oh, ein Steckerl haben sie aber nicht, dass sie ein bisschen wegschubsen.
Ja, aber das sind eben auch so Momente, wo natürlich weiß man, okay, die von der Seite sehen das ja auch, aber die können natürlich jetzt nicht laut rüberrufen, du liegst unterm Vorhang. Dann ist natürlich so, dass ich mir sofort denke, okay, dann machst du so kss, 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 zurück, weiter. Rutsch zurück, du bist genau beim Vorhang. Dass man da sowas auch rein sagt, weil man will natürlich nicht, dass der Sänger jetzt den Vorhang auf den Kopf kriegt.
Mhm, der ist ja schwer.
Ja, eben. Und dann macht man immer auch solche Sachen. Also, weil ich sage, wir sind halt dann nahe dran. Und dann macht man halt wirklich das, rutsch zurück, Vorhang, Achtung. Und dann kommt so, danke.
Der war aber nicht gerade verstorben auf der Bühne oder also in der Rolle.
Selbst wenn, ist schlecht.
Kann er trotzdem rutschen, wenn er unter dem Vorhang kommt.
Rutschen, weil wenn er unter dem Vorhang liegt, ist schlecht. Also, aber das sind eben, so, ja, solche Sachen passieren eben und es kommt vor. Und da versuchen wir halt dann auch, sag ich mal, helfend nochmal einzugreifen und die Situation ein bisschen zu retten, damit dem Sänger oder der Sängerin halt da in dem Fall jetzt nichts passiert, weil... Das will man natürlich nicht, dass jemand der Vorhang am Kopf hat.
Wie Sie gerade sagen, die Sänger, die Künstler, auch das Orchester, der Dirigent, Sima ist unter höchster Konzentration und Anspannung. Wird aber auch viel miteinander gelacht, wenn etwas entsteht?
Ja, sehr viel. Also wir haben, sag ich mal, bei vielen Proben, also gerade auch bei Neuproduktionen, ist oftmals sehr eine entspannte Atmosphäre und dann wird... Natürlich auch gelacht, werden oft mal Witze gemacht, weil natürlich ist man unter Anspannung und die Probe soll konzentriert sein, aber man muss manchmal auch die Anspannung loslassen und dann auch mal locker sein, damit man eben dann auch wieder Anspannung haben kann. Mhm. Und das haben wir eigentlich sehr oft. Also deswegen sage ich immer, also die Stimmung an der Staatsoper ist für mich einfach wunderbar und das ist einfach schön.
Ich kann mir auch vorstellen, wir als Zuschauer sehen natürlich das Orchester, den Dirigenten in Fracke und Lackschuhen oder Dirigentinnen, das möchte ich gern betonen, weil ich es großartig finde, dass jetzt auch Dirigentinnen dabei sind. So wie man auch wenig von Komponistinnen hört, das merkt man schon noch, dass sie das endlich jetzt verändert. Aber die Künstler dann eben auch in ihrem Bühnenkostüm, das ja manchmal auch sehr modern ist. Aber sie arbeiten ja mit den Leuten sozusagen in Zivil zusammen. Dann kommen halt die weltberühmten Künstler in T-Shirt oder einer ausgebeulten Jeans, ich glaube, dann geht es schon entspannter zu.
Ja, also natürlich, wenn jetzt eine Probe ist, dann kommen sie so ganz normal daher. Mhm. Also sage ich mal ganz normal, wie wir alle halt kommen. Also da ist jetzt nichts Besonderes an Kleidung oder sonst was. Und da sind sie auch alle so, wie sie sind. Also das ist natürlich, sage ich mal, auch bei den großen Sängern, ich sage immer, normal, die sind eigentlich normaler als normal. Weil so, da gibt es eigentlich auch keinen, wo man sagt, der hat jetzt besondere Allüren oder sonst was.
Also keine Diven.
Es ist in der heutigen Zeit, glaube ich, auch vorbei. Also ich glaube, diese Divenzeit, die ist irgendwie auch vorbei. Das ist auch in der heutigen Zeit vielleicht, passt auch nicht mehr in den Zeitgeist, den wir jetzt haben.
Dass man Allüren hat.
Ja, und ich sage, und sie wissen natürlich auch eben, dass eben viel, viel mehr dazugehört, dass so ein Opernabend eben stattfindet und dass der überhaupt da ist und dass der Vorhang aufgeht. Und dessen wird man sich, glaube ich, immer mehr auch bewusst.
Also wahrscheinlich hatten wir es jetzt beide im Hinterkopf, oder ich, weil heute dieser Maria Callas-Film anläuft, die ja letztes Jahr 100. Geburtstag gehabt hätte, dass man dann so seine Operndiva noch im Hinterkopf hat. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das ist genauso wie bei den Dirigenten oder Dirigentinnen. da ist ja auch, also so Zeiten von eben eines Toscanini oder Karajan könnte man sich ja heute gar nicht mehr so vorstellen. Es würde, glaube ich, auch heute nicht mehr funktionieren, weil es ist eben auch, da ist natürlich viel klar geworden mit dem einen, der vorne steht und den Ton angibt oder sagt, so geht's. Es ist auch ein Miteinander. Weil man muss ja auch immer sagen, als Dirigent ohne Orchester bin ich ja auch nichts. Mhm. Weil man hört, hören tut man ja den Dirigenten nicht.
Also der Starkult in der Opernszene ist nicht mehr so, wie er vor 50 Jahren war.
Ich denke nicht. Also ich glaube, das hat sich verändert. Aber ich glaube auch, ich glaube, es ist auch heute wichtig, dass eben diese Offenheit auch der Oper da ist, damit man eben auch den Menschen zeigt, kommt zu uns, wir sind alle ganz normale Menschen. Wir sind ganz normal. Und ihr braucht keine Berührungsängste haben. Weil viele haben ja so berührt, denken sich, oh, die Bayerische Staatsoper und das ist ja so. Und man sagt, ja, aber ihr könnt einfach reingehen. Geht einfach rein, hört euch was an und ihr werdet danach anders rausgehen.
Man hat ja dann auch, zum Beispiel als junger Mensch, ich kam vom Land, dann hat man auch so Schwellenangst. Macht man dann alles richtig, wenn man in die große Bayerische Staatsoper kommt? Und das fände ich schön, wenn junges Publikum da ist, dass man da die Scheu nimmt und nicht im teuersten Abendkleid kommen muss, sondern einfach mit Freude im Herzen kommen muss und mit Freude an Musik. Nicht muss, sondern darf.
Ja, ich finde das eben auch sehr wichtig, dass eben diese Schwellenangst, und da ist ja, wird ja auch jetzt viel getan dafür, also da ist ja, dass man eben diese Schwellenängste eben abbaut. Und dass man das offen nach, also ich sag mal, auch von der Oper aus offensiv nach außen eben geht und sagt, passt auf, ihr braucht diese Schwellenangst nicht haben. Ihr könnt kommen, so wie ihr seid. Und so seid ihr herzlich willkommen bei uns, weil es geht nicht darum, wer was anhat. Es geht einfach darum, dass man Musik liebt, dass man Oper liebt oder Operette und dass man reingeht und sich einfach dieser Stimmung aussetzt und wer jemals drinnen war und erlebt, wie diese Stimmung ist, wenn eben 2100 Menschen plötzlich leise werden, bevor es losgeht. Und wenn man schaut, es funktioniert und es funktioniert, ohne dass irgendwer sagt, und jetzt Ruhe. Und es funktioniert. Und dann diese Stimmung, die dann in dem Haus herrscht, das ist natürlich einzigartig und das kann man auch nur live erleben. Also dieses Live-Erlebnis muss man sich einfach geben.
Und wenn es dann laut wird, wenn der große Applaus kommt, den spürt man dann richtig als Zuschauer, die Vibration des Applauses. Ja, ich hoffe, das spürt man auch vor dem Souffleurkasten und im Orchestergraben,
ja,
auf der Bühne.
Also wir spüren das absolut. Und in München gibt es ja auch so diese, sag ich mal, schöne Besonderheit, die gibt es ja nicht überall, dass die Leute mit den Füßen ja auch so
applaudieren, also trampeln, sagen wir es.
Also ja.
Aber ist das nur in München?
Ich glaube, das ist so eine Münchner Besonderheit. Also ich habe das noch in keinem anderen Haus erlebt. Ich glaube, das ist so eine Münchner Besonderheit, dieses Trampeln dann mit den Füßen, um es nochmal zu verstärken.
Also da kann man nur an die jungen Leute appellieren, habt keine Scheu, geht in die Oper.
Habt keine Scheu.
Habt es auch vor kurzem schon erlebt, dass dann in den oberen Rängen so ein paar Teenager waren, die haben wahrscheinlich gedacht, sie sind bei einem Taylor Swift-Konzert und haben so laut geschrien wie auf so einem Konzert. Und dann habe ich mich eigentlich fast gefreut, weil ich gedacht habe, genau, da gibt es jetzt nicht die Regeln, man darf in dieser Art und Weise applaudieren und johlen oder mit den Füßen trampeln, sondern richtig jäh schreien. Und das, wenn man es schön findet, darf man doch seiner Freude Ausdruck geben.
Ja, klar. Und das ist, oder auch, dass viele junge Leute natürlich, gerade wenn es jetzt Zauberflöte oder Hänsel und Gretel oder so ist, natürlich, die pfeifen dann auch. Ich meine, früher war Pfeifen ja etwas, was man eigentlich negativ verbunden hat.
Also auspfeifen.
Aber heute, und es ist auch gut, dass natürlich die Jugend andere Ausdrucksweisen haben und dass natürlich Pfeifen in dem Fall halt bedeutet quasi yeah und super und super und das hat uns richtig gut getaugt. Und das finde ich ist ganz wichtig und da müssen wir natürlich noch offener werden, weil wir müssen natürlich die Jugend reinkriegen. Das ist natürlich wichtig, weil das ist das Publikum von morgen.
Und das ist halt meistens, logischerweise sind die großen Opernhäuser in den Großstädten und dass man einfach organisieren kann oder wissen kann, dass dann vielleicht Klassen kommen oder sich ein paar junge Leute zusammentun und sagen, so, jetzt probieren wir das mal aus mit der Oper.
Ja, genau. Das
die
ist
Schwellenangst
ganz wichtig. Genau, diese Schwellenangst einfach nehmen. Also das, ich sage das auch immer wieder. Also keiner muss da Angst haben, reinzugehen. Da passiert nichts Schlimmes.
Was war denn Ihr erste Oper, die Sie sehen durften? Waren Sie da mit Ihren Eltern als kleiner Bub?
Das ist,
Schlimm?
Ja, also ich würde mal sagen, es ist, keine Oper für Kinder. Es war damals, war es noch Katja Kabanova.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Ja, ja, also, na, falsch, nein, anders, nein, das war, damals hieß es Katharina Ismailova. Eigentlich ist es Lady Macbeth vom Zensk. Also ein ziemlich blutrünstiges, brutales Stück war meine erste Oper, die ich gesehen habe.
Wie lange sind es dann nimmer gegangen?
Sofort wieder.
Was war dann die nächste, die das Blutrünstige wieder etwas leichter gemacht hat?
Ich war dann eigentlich fast in allem. Also ich habe dann schon mit 8 oder 9 Jahren meine ersten Meistersinger gesehen. Dann kamen natürlich damals alles in Innsbruck, viel Verdi, Parsifal auch. Also es ist eigentlich alles. Meine Eltern haben mich in alles mitgenommen.
Ah, so kann man Kinder auch an die Musik ranführen, ja, die man unbedarfter anschaut,
genau,
als Erwachsener.
Genau, weil man es unbedarft anschaut. Mhm. Und mich hat es eigentlich von damals an schon immer fasziniert. Und mir war das eigentlich immer, also egal, auch wenn es eine 5-stündige Meistersingervorstellung war, als Kind noch, sage ich jetzt einmal, als 10-Jähriger, war ich davon begeistert und das hat mir getaugt. Und das war natürlich super, dass meine Eltern das damals einfach gemacht haben. Also die haben nicht gesagt, ja, wir können jetzt das nicht gehen oder das Stück nicht gehen, sondern was steht am Spielplan? Und das gehen wir. Und so, wir nehmen ihn mit.
So sollte man rangehen.
Und meine allererste Oper, die ich gehört habe, das war damals eine Radio-Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper. Das war die Premiere Carmen mit Carlos Kleiber und Domingo.
Mhm. Toll,
ich glaub, das
tolles
war
Erlebnis.
Mhm. Ich glaube, da war ich 4 Jahre alt, 78 war das. Ja.
Haben Sie da auch schon mitdirigiert?
Ja.
Wie viele Instrumente spielen Sie eigentlich, Michael Mader?
Also mein Hauptinstrument war natürlich Klavier. Mhm. Dann habe ich nebenbei noch Orgel auch gemacht und habe mich dann so ein bisschen, sage ich mal, also ein bisschen dann auch ein bisschen mit der Geige beschäftigt, einfach weil natürlich als Dirigent sagst du natürlich immer so, Streichinstrumente sind natürlich schon eben wichtig, dass man da einfach auch Bescheid weiß drüber. So, das war eigentlich so.
Und dann können Sie dirigieren, haben Sie auch gelernt? Am Konservatorium, glaube ich, lernt man das?
Genau, das war damals noch im Konservatorium in Innsbruck. Mhm. Wo ich eben studiert habe.
Gesangsausbildung?
Also Gesangsausbildung in dem Sinne nicht. Ich war bei den Sängerknaben in Innsbruck, habe dort gesungen, als Kind schon und dann noch, auch nach dem Stimmbruch noch ein bisschen weiter. Aber man muss sich auch dann irgendwo entscheiden. Mhm. Also man muss dann irgendwo eine Entscheidung treffen, in welche Richtung will ich gehen. Weil du kannst eben nicht sagen, ich fahre jetzt, mach zweigleisig, mach das und mach das. Und für mich war dann eigentlich schon das Dirigieren eigentlich immer das Wichtigere und das Ziel.
Aber dann ist es ja so geworden, wie Sie sich eigentlich gewünscht haben. Sie sind ja dann der zweite Dirigent oder der Paralleldirigent in der Bayerischen Staatsoper.
Ja, absolut. Also, und ich kann immer nur sagen, ich liebe meinen Beruf und ich bin glücklich, dass ich den ausüben kann und ausüben darf. Und mit so großartigen Leuten, die wir natürlich und Künstlerinnen und Künstlern, die bei uns immer sind. Und das macht einfach jeden Tag Spaß und man geht jeden Tag gerne hin und freut sich wieder auf die Vorstellung oder auch auf eine Probe und man hat Freude daran, dass man das machen kann.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie so ungefähr 60 Opern parat haben, die Sie einfach in- und auswendig können. Haben Sie dann bei diesem großen Repertoire eine Lieblingsoper?
Also Lieblingsoper ist natürlich immer schwierig, aber ich sage mal, eine meiner absoluten Lieblingsopern ist natürlich Rosenkavalier von Richard Strauss. Mhm. Und dann auch Tristan und Isolde von Wagner. Also für mich schon dieses deutsche Fach das liebe ich schon sehr. Also das ist für mich schon, das mache ich auch immer sehr gerne.
Haben Sie heute Abend Vorstellung?
Nein, heute Abend ist nichts, aber morgen ist ja dann die Premiere von Die Liebe der Danae.
Mhm.
Genau, da bin ich dann im Einsatz. Und es ist ein schweres Stück. Also es ist für alle ein sehr schweres Stück und ich habe gut zu tun und werde mich auch dann dementsprechend natürlich morgen vorbereiten, aber wir haben es jetzt super geprobt, mit toller Regie und Sebastian Weigler als Dirigent ist fantastisch und war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit allen, aber es ist ein schweres Stück und man merkt halt, es debütieren alle, sie haben es alle noch nie gesungen, mhm, weil es ja sehr selten gespielt wird. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass es natürlich auch die Bayerische Staatsoper eben aufführt, dass man auch zeigt, pass auf, diese Oper gibt es auch noch. Und das ist auch unser Auftrag natürlich, den Leuten zu präsentieren und dem Publikum.
Den Künstlern darf man ja zwar toi 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 sagen, die dürfen aber nichts darauf antworten. Wie ist es bei Ihnen?
Dasselbe.
Dann wünsche ich Ihnen morgen. Morgen ist die Premiere.
Genau. Morgen ist Premiere.
Dann wünsche ich Ihnen morgen eine wunderbare Inszenierung. Wenig Fehler, viel Freude miteinander und einen unvergesslichen Opernabend. Und ich glaube, Hörerinnen und Hörer und ich, die wir jetzt erfahren haben, wie faszinierend Ihr Beruf ist, werden jetzt auch viel mehr an den Maestro Suggeritore oder die Maestra denken, die im Souffleurkasten oder Kammer sitzt und das Ganze wesentlich beeinflusst, dass die Inszenierungen sehr schön sind. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier bei unserer kleinen Inszenierung bei unserem Radstand gewesen sind. Michael Mader von der Bayerischen Staatsoper. Dankeschön.
Ja, ich sage auch Dankeschön. War richtig schön. Danke.